this will truly be the golden age of America. That's what we
das goldene Zeitalter Amerikas. Wird's das? Donald Trump wird der 47. Präsident der USA. Und gerade bereitet er sich mit seinem Team hinter verschlossenen Türen auf die Präsidentschaft vor. Genau da schauen wir hin, mit Katrin Brandt. Sie ist ARD-Korrespondentin in Washington und erzählt uns, warum Donald Trump mächtiger sein wird als viele US-Präsidenten vor ihm und auf welche Personen er baut und warum. Ich sage nur Elon Musk. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Mein Name ist Lukas Waschbüsch. Ich bin hier, wenn Victoria mal nicht kann. Heute ist Mittwoch, der 13. November. Hallo Katrin.
Guten Tag, Lukas.
Thank you very much. Wow. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this.
Katrin, du bist als ARD-Korrespondentin in Washington vor Ort. Wie ist denn die Lage in den USA, also eine Woche nach der Wahl?
Ich habe so den Eindruck, dass alle jetzt sehr, sehr erschöpft sind. Die Politiker der Demokraten sind sowieso in so einer Art Trauer- und Wutstarre und durchlaufen gerade so unterschiedliche Phasen der Verarbeitung dieser Ereignisse.
You can't love your country only when you win. You can't love your neighbor only when you agree. Something that I hope we can do, no matter who you voted for, is see each other not as adversaries, but as fellow Americans. Bring down the temperature.
Bei den Republikanern habe ich den Eindruck, wird hinter verschlossenen Türen oder weitgehend verschlossenen Türen fieberhaft gearbeitet. Und die Menschen im Land, glaube ich, sind einfach platt. Nach diesen Monaten des Dramas, ne, wir dürfen nicht vergessen, Präsident Biden hatte eine ganz schlimme Fernsehdebatte. Auf Donald Trump ist einmal geschossen worden, das hat ihn fast das Leben gekostet. Dann hat sich Joe Biden zurückgezogen, Kamala Harris ist ins Rennen eingestiegen. Dann ist auf Donald Trump möglicherweise schon fast das zweite Attentat. Also ne, ich kann immer erzählen. Und die Amerikaner haben es, glaube ich, einfach, die sind einfach durch mit diesem Thema, die Amerikanerinnen und Amerikaner. Ich glaube, die freuen sich jetzt alle auf Thanksgiving, Ende des Monats, wo sie vor dem Truthahn wahrscheinlich genau diese Sachen wieder diskutieren müssen, wenn Familienangehörige unterschiedlicher Meinung sind.
Also, während viele Amerikaner den Truthahn für Thanksgiving vorbereiten, wird parallel in den Hinterzimmern der Republikaner alles dafür getan, die zweite Präsidentschaft von Donald Trump vorzubereiten. Jetzt gibt's ja aber schon viele Medienberichte, dass Donald Trump schon losgelegt hat und mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky gesprochen hat, angeblich auch mit Wladimir Putin, was der Kreml dementiert. Aber trotzdem, Donald Trump wird ja erst im Januar als Präsident offiziell vereidigt. Ist das normal, dass er quasi jetzt schon mit der Arbeit als Präsident loslegt?
Also, wenn Politiker die Wahl gewonnen haben, das Stichwort heißt hier immer President-elect, also ist nur gewählt, aber noch nicht offiziell ins Amt eingeführt, dann fangen die natürlich an, schon mit den Hufen zu scharren und ihre Amtszeit vorzubereiten. Die wollen am 20. Januar, am Tag der Inauguration, möglichst schon irgendwas auf den Weg bringen können, um ihren Wählerinnen und Wählern zu zeigen, ich habe nicht nur gequatscht, ich meine das auch ernst, ich liefere das, ich erfülle meine Aufträge. Was bei Donald Trump eben so zum Hingucken auffordert, ist, dass seine erste Präsidentschaft oder der Start in seine erste Präsidentschaft so wahnwitzig chaotisch war. Wir müssen uns daran erinnern, alle dachten, Hillary Clinton gewinnt, auch Donald Trump offensichtlich. Der war kalt erwischt von diesem Wahlsieg so, und der wusste eben gar nicht so richtig, was er mit seiner Macht und diesem Weißen Haus anfangen sollte. So, und dann haben die Republikaner, die ihn sowieso eher skeptisch gesehen haben, angefangen, ihm so Ratgeber zur Seite zu stellen. Das hat dann dazu geführt, dass Donald Trump erstmal Ja gesagt hat und sich dann dagegen gewehrt hat und Leute auch sehr schnell wieder rausgeschmissen hat. Und viele Leute sind dann im Weißen Haus ein- und ausgegangen und haben gedacht, oh, haha, Donald Trump, das ist doch unser Kumpel. Jetzt wollen wir mal sehen, ob wir den nicht in die eine oder andere Richtung drehen können. Und die versucht haben, ihn zu beeinflussen. Und das hat zu einer sehr, sehr chaotischen Situation geführt. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis da überhaupt erkennbar war, dass regiert wird.
Und um das jetzt zu verhindern, Macht er da jetzt irgendwas anders dieses Mal?
Ja, man kann deutlich sehen, dass er gelernt hat. Also schon sein Wahlkampf war strukturierter über viele Phasen hinweg als früher. Und er hat sich eine Kraft an seine Seite geholt, von der alle sehr beeindruckt sind. Auch die liberalen Medien sagen, das ist eine Frau, die versteht ihr Geschäft. Susie Wiles, eine Frau, die sehr im Hintergrund steht, die man gar nicht so wahrnimmt, wenn Donald Trump mal irgendwo auf die Bühne kommt, die aber seit 45 Jahren bei den Republikanern aktiv ist als Beraterin, als Strategin, als Wahlkampftaktikerin und ähnliches mehr. Die ist bei Donald Trump offensichtlich eine so wichtige Figur, dass er sie sogar in der Wahlnacht versucht hat, aufs Podium zu ziehen. Sie mag aber das Rampenlicht gar nicht. Und er hat sie versucht, nach vorne zu ziehen. Und Susie, komm hier.
Susie likes to stay sort of in the back, let me tell you. The Ice Maiden, we call her the Ice Maiden.
Das kann man mit Eisjungfrau übersetzen. Auf jeden Fall eine Frau mit sehr kühlem Verstand, mit stahlharten Nerven offensichtlich, also jemand, die eindeutig die Gefühle in die zweite Reihe zu stellen versteht.
Das heißt, Donald Trump hat jetzt die Erfahrung aus 4 Jahren Regierungsarbeit, aus 4 Jahren Präsidentschaft und stellt sich gerade ein Team zusammen, das sich hinter ihm versammelt, das absolut loyal ist, das ihm die Macht sichert, weniger chaotische Zustände hervorruft und dabei zentral ist Susie Wiles, seine neue Stabschefin. Lass uns nochmal genauer auf sie schauen. Wer ist die erste Frau ja auch, die dieses Amt bekleidet?
Also sie ist 67 Jahre alt, sie ist seit 45 Jahren in der Politik und hat schon unter Ronald Reagan gearbeitet, ein Präsident, der ja für so klassisch republikanische Tugenden steht, also kleiner Staat, viel Freiheiten für alle Unternehmer, also sie kennt auch diese politische Linie. So, dann hat sie über die Jahre hinweg als Beraterin für unterschiedliche Präsidenten innerhalb der republikanischen Partei gearbeitet. Sie war eine ganz wichtige Figur im Wahlkampf jetzt für Donald Trump. Also sie gehörte zu den Leuten, die eben dafür gesorgt haben, dass er sich doch stark auch mal an Botschaften hält und nicht nur einfach frei vor sich hin assoziiert, wenn er spricht. Diese Reden dauern ja manchmal 2 Stunden und man weiß nicht, wo vorne ist und wo hinten ist, weil ihm zwischendurch wieder was anderes einfällt. Aber sie hat die Aufgabe, ihn zu strukturieren. Was sie politisch denkt, das kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, das ist auch keine Figur, die sich politisch versteht im Sinne von Inhalte durchsetzen will. Sie ist klassisch die Frau, die organisiert, seinen Berufsalltag organisiert. Ne, Kabinettschefin, das ist die, die am nächsten dran ist am Präsidenten, an seinen Tagesabläufen. Sie regelt, wer ihn sehen darf. Sie organisiert seine Termine. Sie hat im Blick, was wichtig sein könnte. Und ja, das ist nicht zu unterschätzen, die Bedeutung, die diese Frau in den nächsten 4 Jahren haben wird. Wenn sie diese 4 Jahre durchhält, man weiß bei Donald Trump ja nie.
Ja, und du sagst, sie politisch einzuschätzen ist schwierig aus dem, was sie bisher gemacht hat, aber deiner Einschätzung nach ist sie jetzt auch keine Person, die Donald Trump ins Gewissen redet, wenn der mal irgendwo besonders radikal abbiegt.
Das könnte sie den Job kosten, wenn sie versuchen würde, ihm ins Gewissen zu reden, an Stellen, wo sie vielleicht meint, das ist jetzt der falsche Weg. Wir wissen, dass Donald Trump auf sowas nicht so gnädig reagiert, wenn er das Gefühl bekommt, dass ihn jemand manipulieren will. Deswegen kann es für sie die bessere Strategie sein, dass sie einfach versucht, eben zu verhindern, dass so die Leute mit den ganz schrägen Ideen zu ihm durchdringen, dass dieses Weiße Haus, dieses Oval Office eine Tür hat, durch die jeder ein- und ausgehen kann. Ihr Job ist es, das zu verhindern und auf die Art und Weise dafür zu sorgen, dass Donald Trump das umsetzen kann, was er sich vorgenommen hat und eben nicht ablenken lässt, die Ablenkungen vermeidet.
Und jetzt ist die Wahl zwar erst eine Woche her, aber es wird schon sehr viel spekuliert. Es wurden ja auch vorher schon viele Namen genannt, die in einer neuen Administration unter Donald Trump eine Rolle spielen können. Welche Personen kristallisieren sich denn da jetzt schon raus, die wichtig werden?
Also die Bilder von Elon Musk hat man ja im Auge, wie er da in Pennsylvania auf der Bühne nicht nur mit Donald Trump steht, sondern auch regelrecht rumhüpft. Und er hat dann extra sich eine extra Kappe besorgt, ne? Eine schwarze Kappe, auf der Make America Great Again steht.
As you can see, I'm not just MAGA, I'm Dark MAGA.
Elon Musk ist bei den Fans populär und bei Donald Trump populär. Das konnte man in der Wahlnacht sehen, als es Sprechchöre gab, die Elon, Elon gerufen haben.
Oh, let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon.
Und er hat dann gesagt, a star is born und hat Elon feiern lassen.
ein gefeierter Unternehmer, muss man ja sagen. Elon Musk ist der Chef von Tesla, von SpaceX, von X.com, also dem Twitter-Nachfolger. Der ist laut Forbes der reichste Mann der Welt. Aber der ist ja kein Politiker. Welche Rolle wird der denn in Zukunft in der US-Politik spielen, glaubst du?
Das lässt sich im Moment noch nicht abschätzen. Natürlich fühlt sich Donald Trump geschmeichelt, dass Elon Musk, der reichste Mann der Welt, an seiner Seite steht. Und offensichtlich ist er auch von seinen Ideen angetan. Also ich glaube, in Donald Trumps Welt ist das so, wenn jemand Erfolg in einem Unternehmen hat, dann ist er für ihn interessant und ist womöglich auch ein erfolgreicher Politiker. Donald Trump hat ja diese Philosophie des Geben und des Nehmens. Er will ja die USA führen wie ein Unternehmen und nicht wie das, was wir normalerweise unter einer Regierung verstehen, also steuernd eingreifen und sowas. Das will er ja gar nicht. Und da ist er mit Elon Musk ganz eng beieinander. Elon Musk hat zum Beispiel angekündigt, dass er Ideen hat, wie man die Personalkosten der Regierung um $2 Billionen reduzieren kann. Also er will großflächig Mitarbeiter entlassen und diese Regierung schrumpfen. Massiv schrumpfen, massiv verkleinern. Und das ist etwas, was bei Donald Trump und bei vielen Republikanern sehr gut ankommt, die der Meinung sind, dass hier in Washington D.C. zu viele Beamte sitzen, die sich ein zu schönes Leben machen, zu sehr in die eigene Tasche wirtschaften und diesen Sumpf bevölkern.
It is indeed time to drain the swamp. In Washington, D.C.
Drain the swamp, das ist etwas, den Sumpf trockenlegen, was Donald Trump gerne will und bei dem ihm Elon Musk zum Beispiel gerne weiterhelfen will. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass Elon Musk sowas wie ein Minister wird oder sowas. Dazu hat er auch einfach zu viele Ideen und ich kann seine Persönlichkeit nicht einschätzen. Er ist begeisterungsfähig, er ist manchmal auch sprunghaft. Ich könnte mir denken, dass er das Interesse an sowas möglicherweise auch irgendwann verliert. Aber er wird seinen Einfluss nutzen. Wir hören ja im Moment, dass er in Mar-a-Lago, in Trumps Residenz, ein- und ausgeht. Für den Moment hat er offensichtlich großen Spaß dran, die Welt mitzugestalten und Donald Trump dabei zu helfen, seine vierte Amtszeit zu starten. Und er kann davon ja auch profitieren. Es gibt zum Beispiel ja diese Diskussion um selbstfahrende Autos in den USA. Musk hat ein großes Interesse daran, dass da die Regeln gelockert werden, dass er möglichst schnell mit seinen Autos möglichst flächendeckend fahren kann. Wenn er jetzt selber in die Regulierungsbehörde eingreift, die über seine eigenen Autos entscheidet, ist das nicht schön. Aber es könnte ja sein, dass er sowas zum Beispiel versucht.
Und das wäre ja schon ziemlich problematisch, wenn da ein Unternehmer wie Elon Musk beispielsweise gleichzeitig auch noch für die Regulierung seiner eigenen Branche verantwortlich ist. Wo genau siehst du da Interessenskonflikte?
Elon Musk ist eng verzahnt mit der NASA beispielsweise, um mal ein sehr anschauliches Beispiel zu nennen. Er hat Milliarden-Dollar-Verträge mit der NASA. Es geht um Raketen, mit denen Menschen zum Mond und später zum Mars geschickt werden müssen. Und er ist der Einzige, mutmaßlich, der in der Lage ist, in großer Zahl Satelliten in den Orbit zu schicken. Also das macht ihn zum Top-Kunden bei der NASA. Und natürlich, wenn er gleichzeitig bei der Donald-Trump-Regierung mitregiert, mitstimmt, vielleicht auch sogar bei Personalentscheidungen von Behörden mitentscheidet, ist das ganz klar ein Interessenskonflikt. Und er ist natürlich auch durch sein Autounternehmen Tesla eng mit der US-Politik verwoben. Donald Trump, wissen wir, mag eigentlich keine E-Autos. Das hat er oft genug gesagt. Und im Wahlkampf, zum Beispiel im August noch, hat er gesagt, E-Autos sind total blöd. Man kann sie nicht laden und es ist teuer, Ladestationen zu bauen. Aber Elon baut E-Autos. Deswegen liebt er jetzt auch E-Autos. Denn Elon hat ihn im Wahlkampf unterstützt mit Spenden. Deshalb habe er jetzt keine Wahl.
Elon endorsed me very strongly, Elon. So I have no choice.
Daran zeigt sich ja auch schon, Elon Musk könnte in Zukunft enormen Einfluss auf die US-Politik haben. Wie kommt denn jemand wie Elon Musk überhaupt dahin? Was hat der in diesen politischen Sphären zu suchen als ja reichster Mann der Welt, aber eben kein Politiker?
Donald Trump ist ja selber kein Politiker, obwohl er ja schon 4 Jahre lang regiert hat und obwohl er die nächsten 4 Jahre lang komplett in einer Art Wahlkampf verbracht hat, versteht er sich weiterhin als Kraft von außen, als Kraft, die die etablierte Politik aus ihren Angeln heben will. Und so kommt er ja bei seinen Wählerinnen und Wählern auch an. Elon Musk, der eine Zeit lang auch kritisch gegenüber Trump war, hat in den vergangenen Monaten offensichtlich eine heftige Zuneigung zu Donald Trump gefasst und ist ihm immer wieder begegnet und ist immer wieder und enger und immer enger mit ihm zusammengekommen, bis eben zu diesem gemeinsamen Wahlkampfauftritten. Und ja, da hat sich offensichtlich für den Moment zumindest eine Art Männerfreundschaft gebildet von Leuten, die sich gegenseitig bewundern. Wahrscheinlich bewundert Musk Donald Trump für seinen politischen Instinkt. Trump wird Musk für seine wirtschaftliche, für seine Innovationskraft und die Fähigkeit eben Geld zu verdienen bewundern. Für den Moment passt das ganz gut.
Dann lass uns mal auf die nächste Person schauen, über die auch in Deutschland schon viel gesprochen wurde in den letzten Monaten des Wahlkampfs. J.D. Vance, Donald Trumps Vizepräsident in spe. Welche Rolle und welchen Einfluss wird er haben?
Viele Menschen, die wir so im Wahlkampf getroffen haben, während meine Kolleginnen und Kollegen und ich unterwegs waren hier in den USA, haben uns gesagt, ja, super, wir wählen jetzt Trump und 2028 übernimmt dann J.D. Vance. Super, das ist ein toller Nachfolger. Der hat eine tolle Geschichte zu erzählen, ne, wie er sich aus sehr armen Verhältnissen in den Appalachen und in Ohio nach oben gearbeitet hat, wirklich aus armen Verhältnissen mit einer drogensüchtigen Mutter von seiner Oma erzogen worden ist.
And I remember when I was being raised by my grandmother. When she didn't have enough money to turn on the heat some nights because
wie er zum Militär gegangen ist, wie er studiert hat an einer Elite-Hochschule, dabei seine Frau kennengelernt hat, wie er dann Hedgefonds-Manager wurde, wie er Donald Trump nicht leiden konnte, dann aber geläutert wurde, jetzt inzwischen nicht nur Trump-Fan ist, sondern auch sozusagen Arbeiterführer, also ein ehemaliger Hedgefonds-Manager, der sehr viel Geld verdient hat, erklärt sich jetzt zum Sprachrohr der Menschen, die von der Globalisierung betroffen sind und ihren Job und ihren Wohlstand verloren haben. Das ist schon eine steile Wendung. Aber er kriegt das hin. Er war im Wahlkampf anfangs ein bisschen rumpelig, unsicher und hat auch etliche Vorlagen für die Demokraten geliefert.
Is that we're effectively run in this country via the Democrats, via our corporate oligarchs. By a bunch of childless cat ladies.
Wir müssen uns nur an die Geschichte mit den kinderlosen Katzenladies erinnern und solche Sachen. Er ist jetzt sicherer geworden und man könnte sagen, er ist sozusagen der Intellektuelle hinter Donald Trump.
Er füttert das Impulsive von Donald Trump also mit Inhalt, kann man das so sagen?
Donald Trump ist ganz klar ein Bauchpolitiker und J.D. Vance, der hat ein profundes Geschichtswissen, der kennt sich in Finanzen aus, der kennt sich in der Wirtschaft aus und hat eben den nötigen Background und natürlich darf man nie vergessen, sich selber so weit zu präsentieren, dass er gesetzt ist, wenn dann der Nachfolger für Donald Trump gewählt wird.
Aber erstmal wird Donald Trump ab Januar der nächste US-Präsident und im Wahlkampf hat er ja schon angekündigt, dass er am ersten Tag seiner Amtszeit wie ein Diktator agieren möchte.
We're closing the border and we're drilling, drilling, drilling. After that I'm not a dictator, okay? That
sounds to me like... Jetzt sind die USA aber ja immer noch eine Demokratie mit Senat, Abgeordnetenhaus und einem obersten Gerichtshof, dem Supreme Court. Wie viel Macht hat Donald Trump denn als Präsident tatsächlich?
Die Art und Weise, wie er sich benimmt, macht einigen Menschen hier tatsächlich Sorgen, zumal er auf eine Landschaft, eine politische Landschaft und auf eine rechtliche Landschaft gucken kann, die ihn zu einem Präsidenten mit ungeahnter, noch nie gesehener Machtfülle machen könnte. So, wenn er im Kongress, also im Senat und im Abgeordnetenhaus, die Mehrheit hat, heißt das schon mal, dass er grundsätzlich politische Ideen gut durchbringen kann. Das hatten andere Präsidenten auch. Das ist nichts Ungewöhnliches. Und das wird in der Regel nach 2 Jahren bei den Zwischenwahlen auch wieder einkassiert. Aber das ist auf jeden Fall schon mal etwas, was Joe Biden zuletzt nicht hatte. Der hatte eine sehr wackelige Mehrheit im Senat und eine republikanische Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Da konnte er tatsächlich nicht viel machen.
Lass uns doch das vielleicht einmal an einem Beispiel durchgehen. Also wenn Donald Trump einen Plan hat, welche Institution spielt dann an welcher Stelle mit?
Ein Präsident hat ja unterschiedliche Möglichkeiten zu regieren. Er kann Dekrete ausstellen, Verordnungen. Da sitzt er in seinem Oval Office, unterschreibt das und dann gilt das. Der Nachteil dieser Vorstellung, über solche Dekrete zu regieren, ist, der nächste Präsident kann die einfach wieder einkassieren. Die sind also nicht besonders nachhaltig, sie sehen toll aus, sie bewirken für den Moment was, aber sie sind nicht von Dauer. Wenn ein Präsident tatsächlich etwas bewegen will, dann muss er versuchen, im Senat und im Abgeordnetenhaus eine Mehrheit für seine Pläne zu finden. Der Gesetzgebungsprozess in den USA unterscheidet sich ja, ist ja auch eine Demokratie, nicht so grundsätzlich von dem, was wir aus Deutschland kennen. Wenn der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin oder eben der Präsident ein Thema hat, was er in einem Gesetz umsetzen will, ne, ob das jetzt Klimaschutz ist oder Elterngeld ist oder Kredite für Familien oder ähnliche Geschichten, dann muss das von beiden Kammern bestätigt werden. In den USA ist es also das Abgeordnetenhaus und der Senat und dann kann das auf den Weg gebracht werden. Und was eben auch wichtig ist, ist, dass der Supreme Court, der oberste Gerichtshof, dieses Jahr entschieden hat, dass ein Präsident im Amt quasi großflächig Immunität besitzt für alle Dinge, die er in seiner offiziellen Funktion tut. Donald Trump hat daraus für sich geschlossen, dass er machen kann, was er will als Präsident und niemand kann ihn dafür ins Gefängnis werfen. Also er glaubt, dass er im Prinzip machen kann, was er will. Das ist möglicherweise nicht so. Aber die Vorstellung, dass ein Präsident im Amt etwas tut und hinterher dafür zur Rechenschaft gezogen wird, die scheint aufgehoben zu sein.
Warum macht dieser Supreme Court das?
Der Supreme Court besteht im Moment aus 6 konservativen Richtern und 3 liberalen Richtern. Richterinnen sind auch Frauen dabei. Und dass diese Mehrheitsverhältnisse so bestehen, das ist der größte Erfolg aus Donald Trumps erster Amtszeit. Weil er hat es geschafft, diese Stellen mit konservativen Kräften zu besetzen. Das sind Richter, die auf Lebenszeit da arbeiten. Das ist also wirklich eine richtige Zukunftsentscheidung, die der da getroffen hat. Und die konservativen Richter sind solche, die die Verfassung der USA wörtlich auslegen und nicht interpretieren. Die liberalen Richter sagen, die Verfassung ist vor 250 Jahren geschrieben worden. Wir müssen jetzt mal gucken, was das für unsere heutige Zeit bedeutet. Das ist so der Moment, wo sich diese beiden Lager aneinander reiben. Und der Supreme Court mit seiner konservativen Auslegung kommt ganz oft zu dem Ergebnis oder ist bisher ganz oft zu dem Ergebnis gekommen, dass die Regierung von Joe Biden zum Beispiel gar nicht so viel Einfluss nehmen darf auf das Leben der Amerikanerinnen und Amerikaner, sondern dass etliches von den Bundesstaaten geregelt werden muss. Bestes Beispiel ist dieses Abtreibungsrecht, wo der Supreme Court gesagt hat, das alleine ist das Recht der Bundesstaaten zu entscheiden, sind Abtreibungen erlaubt, ja oder nein oder unter welchen Bedingungen. So, das war eine ganz, ganz starke Entscheidung. Und dann gab es eben diese richtungsweisende Entscheidung, die Frage, kann denn ein Präsident dafür, was er während seiner Präsidentschaft gemacht hat, hinterher zur Verantwortung gezogen werden? Kann er dafür vor Gericht gestellt werden?
Und was heißt das für die Gerichtsverfahren, die ja aktuell immer noch gegen Donald Trump laufen?
Es gibt 2, die von der Bundesregierung, also vom Justizministerium ausgeführt werden. Die kann Donald Trump, wenn er Präsident ist, sowieso einfach beenden. Und deswegen ist der Sonderermittler gerade dabei, das Ganze von sich aus zurückzuziehen. Dann gibt es ein Verfahren in New York, wo jetzt das Strafmaß verkündet werden müsste. Aber alle sagen hier, es gibt keine Welt, in der ein frisch gewählter Präsident mit einer hohen Strafe belegt wird und dafür ins Gefängnis muss. Und das 4. Verfahren in Georgia, da geht es um diesen Telefonanruf von Donald Trump nach dem Motto, beschaff mir 11.000 Stimmen, die mir noch fehlen zum Wahlsieg in Georgia. Auch das wird einfach jetzt im Sande verlaufen. Vor dem Hintergrund, dass der Supreme Court eben gesagt hat, ein Präsident ist weitgehend immun für das, was er im Amt macht, wird sich jetzt niemand mehr aus dem Fenster lehnen wollen oder seine Kraft dafür verschleißen wollen, für ein Verfahren, das sehr wahrscheinlich vor dem Supreme Court nie Bestand haben wird.
Das heißt, Donald Trump hat den Supreme Court quasi auch auf seiner Seite. Wie real ist denn die Sorge, dass Donald Trump die Demokratie in den USA in den nächsten 4 Jahren aushöhlen könnte?
Also diese ganze republikanische Partei ist zur Trump-Partei geworden in den vergangenen Jahren. Komplett und ganz und gar. Da gibt es nur noch ganz, ganz wenige, die sich trauen werden, den Mund aufzumachen oder dies überhaupt für nötig halten. Also von da aus wird er wenig Widerstand erwarten können. So, dann gibt es den Supreme Court, der ihm eine Rampe gebaut hat in Richtung, du bist nicht zu stoppen, du kannst machen, was du willst. Du bist ein Präsident und man kann dich dafür nicht vor Gericht stellen. Das sind 2 Sachen, die dafür sorgen werden, dass Donald Trump sich sehr sicher fühlt und die dafür sorgen werden, dass er vielleicht Sachen ausprobiert, die noch keiner vor ihm gemacht hat.
Jetzt gibt es aber, wie in Deutschland auch, in den USA Mitarbeitende, die unabhängig von den Präsidentschaftswahlen alle 4 Jahre in der Administration arbeiten. Können die denn noch Einfluss nehmen auf Trumps Pläne und ihre Umsetzung?
Sie könnten es versuchen, aber Sie werden nicht die Gelegenheit dazu haben. Denn das macht natürlich jeder Präsident, wenn er oder sie ins Amt kommt, wird erstmal dafür sorgen, dass in den Behörden alle die Mitarbeiter, die man irgendwie feuern kann, gefeuert werden, um sie durch eigene Leute, durch loyale Leute zu ersetzen. Man hört, dass das Trump-Lager die Wahlkampfkampagne von Donald Trump oder seine Leute jetzt schon anfangen, im Prinzip Vorstellungsgespräche zu führen, um Tausende von Mitarbeitern in den Behörden durch eigene Leute zu ersetzen, um damit den Betrieb schnell aufzunehmen und auch zügig und glatt laufen zu lassen. Also, dass da Leute aufstehen und protestieren, ist nicht zu erwarten. Es gibt genügend Posten, die politisch besetzt sind, die werden sowieso ersetzt. Also da wird er sehr viel erfolgreicher arbeiten können, weil er eben dazugelernt hat, weil er klüger geworden ist und weil er die richtigen Leute um sich herum hat, die ihm dabei helfen, das auf den Weg zu bringen.
Donald Trump hat also, danach sieht im Moment alles aus, sehr viel Macht und arbeitet mit einem Apparat, der sehr viel effizienter funktioniert als noch vor 8 Jahren. Wenn er jetzt am 20. Januar vereidigt wird, gibt es überhaupt noch wen, der Donald Trump bremsen kann?
Ja, wir haben noch gar nicht über die Rolle der Bundesstaaten geredet, der 50 Bundesstaaten, die ja zum Teil in der Hand von demokratischen Parlamenten sind und auch demokratischen Gouverneurinnen und Gouverneuren. Und die haben bereits angekündigt, dass sie auf jeden Fall nach Kräften versuchen werden, die Regierung Trump auszubremsen.
Governor Gavin Newsom goes to Washington. The governor is meeting with the Biden administration this week, seeking more protections for the policies he set forth in California before the Trump administration takes over.
Also bestes Beispiel ist Kalifornien, ein Staat, der sehr viel auf Umweltschutzgesetze hält. Die haben schon 2016 in der ersten Amtszeit 120 Klagen und Verfahren gegen die Bundesregierung angestrebt, weil sie versucht haben, sich gegen Regelungen aus Washington zu wehren. Also da geht's um Luftqualität, da geht's um Abgaswerte, da geht's um die Frage, wie gehen wir mit Einwanderern um, da geht's um das Thema Abtreibungsrecht. Kalifornien und andere demokratisch regierte Bundesstaaten wollen ihre eigenen Werte, ihre demokratischen Werte durchsetzen und werden sich mit Klagen versuchen, gegen Donald Trumps Initiativen zu wehren. Gutes Beispiel ist das Beispiel Immigration. Donald Trump will am ersten Tag schon damit anfangen, massenhaft Menschen ohne Ausweispapiere zu deportieren. Das wird Millionen von Familien auseinanderreißen, wenn es soweit kommt. Und da sagen zum Beispiel Gouverneure wie Gavin Newsom aus Kalifornien und andere, wir werden unsere Einwanderer beschützen. Wir werden nicht dabei helfen, das alles umzusetzen und wir werden dafür sorgen, dass die Regierung ausgebremst wird.
Wie unabhängig sind die Bundesstaaten denn da von der US-amerikanischen Bundesregierung? Also wie groß sind die Chancen, sich da durchzusetzen?
Das hängt natürlich vom Einzelbeispiel ab und viele von diesen Initiativen werden dann vor dem Supreme Court landen, der dann entscheidet, wer hat denn jetzt das Sagen, die Regierung in Washington oder der Bundesstaat selber. Aber diese Bundesstaaten sind schon sehr, sehr starke Einrichtungen. Die Gouverneure sind direkt von ihren Wählerinnen und Wählern ins Amt gehoben worden. Das gibt ihnen eine große Machtfülle und Kalifornien ist so groß, da steckt auch richtig Wirtschaftspower dahinter. Kalifornien kann man nicht einfach so unterbügeln. Man kann natürlich auch immer unterstellen, dass diese Gouverneure ein persönliches Interesse haben, weil etliche von ihnen werden sich sicherlich warm laufen, um 2028 dann als Kandidat, als Präsidentschaftskandidat für die Demokraten ins Rennen zu gehen. Also es geht um die große Sache, um die Werte auf der einen Seite, aber natürlich auch um die persönliche Karriere. Das muss man immer mitdenken.
Donald Trump hat ja auch verschiedenen Menschen Rache angekündigt in den vergangenen Wochen und Monaten. Und jetzt steht er mit einer wirklich großen Machtfülle vor der Einführung des Präsidentenamts. Wie gefährlich ist es denn, ihm in Zukunft noch Paroli zu bieten?
Donald Trump hat im Wahlkampf mehrfach von den Feinden im Innern gesprochen, die gefährlicher seien als China oder Russland.
I think the bigger problem is the enemy from within, not even the people that have come in and destroying our country.
Und er hat sogar gedroht, dass er gegen diese Feinde, also er beschreibt die als Extremisten, als Linke, benutzt auch selber den Begriff Faschisten, er nennt auch einige demokratische Politiker persönlich, dass er gegen diese Zerstörer Amerikas, diese Leute, die nur den Untergang Amerikas als Ziel haben, dass er gegen die sogar das Militär einsetzen wird. Und wir tun gut daran, das tatsächlich wörtlich zu nehmen. Also da gibt es etliche Politiker der Republikaner, die sich gegen ihn gestellt haben, ne, die im Amtsenthebungsverfahren dafür gestellt gestimmt haben, ihn aus dem Amt zu werfen. Dann gibt es Politiker der Demokraten. Also wir werden sicherlich sehen, dass es Untersuchungsausschüsse gegen Joe Biden und Kamala Harris geben wird, die sich mit der Grenze beschäftigen werden oder mit irgendwelchen vermeintlichen finanziellen Unregelmäßigkeiten. So, und dann gibt es natürlich auch genügend Unternehmer, die glauben oder die meinen, jetzt in Gefahr zu sein, weil sie irgendwann mal sich an die Seite von Kamala Harris gestellt haben. Also die Sorge, jetzt von Donald Trump irgendwie belangt zu werden oder ausgegrenzt zu werden, die ist bei vielen, die jetzt vielleicht auf die Regierung angewiesen sind, sehr, sehr groß.
Donald Trump ist also organisierter jetzt als in seiner ersten Amtszeit. Er ist besser vorbereitet. Er hat auch gute Bedingungen für sich und seine Politik. Du als politische Beobachterin in Washington, was schätzt du, wie gefährlich wird ein Präsident Donald Trump?
Das hängt davon ab, wie man fragt. Die Republikaner und seine Unterstützer sehen natürlich gar keine Gefahren von Donald Trump ausgehen, sondern er hat seinen Anhängerinnen und Anhängern ja versprochen, dass der 5. November für sie ein Tag der Befreiung werden wird. Und er hat angekündigt, dass goldene Zeiten für sie anbrechen werden. So inklusive eben Rache nehmen an Leuten, die sich gegen ihn und gegen sie gestellt haben.
This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This will forever be remembered as the day the American people regained control of their country.
Und im liberalen Lager gibt's große Sorgen. Menschen, die zur LGBTQ-Community gehören, fragen sich, wie sicher sind ihre Rechte? Denn kommt jemand auf die Idee und dreht das Recht auf gleichgeschlechtliche Ehe zurück? Dann diese ganze Diskussion um Transgender. Ne? Dieser Satz, Männer dürfen nicht mehr den Frauensport machen. Ne? Also keine Männer im Frauensport, war ja auch ein großer Wahlkampfhit. In Wirklichkeit betrifft das eine verschwindend geringe Zahl von Fällen. Aber diese schlechte Stimmung gegenüber Menschen, gerade aus der Transgender-Community, könnte dazu führen, dass sie das Gefühl haben, wir sind jetzt freiwillig. Also es gibt gesellschaftliche Gruppen, die machen sich wirklich Sorgen um ihre Zukunft. Die Migranten, die Familien, die auseinandergerissen werden, wenn er tatsächlich anfängt, massenhaft zu deportieren. Das könnte gefährlich sein. Und eben die Gefahr, dass ein Donald Trump, der ohne Leitplanken, ohne Korrektur von außen durchregieren will, dass der tatsächlich sich zum Autokraten aufschwingt und dass die älteste Demokratie der Welt in Richtung autoritärer Staat sich entwickelt und das erstmal für den Moment nicht zu stoppen ist.
Vielen Dank, Katrin, dass du bei uns warst.
Sehr gerne.
Wenn ihr gerne 11KM hört, dann erzählt doch euren Freunden vom Podcast. Wir würden uns über eure Empfehlung echt freuen. Morgen geht es bei 11KM um den sich zuspitzenden Konflikt im Indo-Pazifik zwischen China, verschiedenen Nachbarstaaten, den USA und Deutschland, das mit einem Kriegsschiff vor der Küste von China unterwegs ist. Und bei 11KM seid ihr morgen genau dort mit an Bord. Und die aktuellen News zu den Entwicklungen in den USA findet ihr natürlich auf tagesschau.de und den Link dahin in unseren Shownotes. Autor dieser Folge ist Niklas Münch. Mitgearbeitet habe ich, Lukas Waschbüsch. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Konrad Winkler und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Lukas Waschbüsch. Und wenn ihr mal abschalten wollt von den aktuellen Schlagzeilen aus den USA, aber trotzdem Lust habt auf einen spannenden Podcast, dann habe ich einen Hörtipp für euch. In Föhr nach New York, eine Auswanderergeschichte, geht es um die Liebesgeschichte zwischen Inge und Hermann. Die beiden sind vor fast 100 Jahren von der kleinen Nordseeinsel Föhr ins große New York ausgewandert, haben sich verliebt und sind unter bemerkenswerten Umständen wieder zurück in ihre Heimat gekommen. Den sechsteiligen Podcast hört ihr in der ARD Audiothek.
Was ist, wenn ich drüben auf der anderen Seite jemanden sehe, den ich kenne und auf ihn schießen muss?
Der Friese Hermann Rickmers kämpfte im Zweiten Weltkrieg auf der Seite der USA. Als Deutscher gegen Deutsche.
Mit riesigen Panzern schossen sie auf uns, dass die Erde bebte. Ich hatte noch nie eine derartige Angst.
Ich bin Bente Faust. In diesem Podcast erzähle ich euch die Geschichte meiner Großeltern, Inge und Hermann, wie sie damals ausgewandert sind, von Föhr nach New York. dass er irgendwann mit Waffe in der Hand wieder zurück nach Europa muss, das hätte Opa Hermann im Traum nicht gedacht. Im Kern geht es darum, die Geschichte seiner Vorfahren zu kennen. Und wenn du das herausfindest, dann lernst du auch was über dich selbst. Föhr nach New York, eine Auswanderergeschichte. Hört rein in der ARD Audiothek.